Hello and a warm welcome here at the Two-Man Wall. Ja, wir sind auch in der englischen Woche für euch da, beim ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und wenn ich sage wir, dann ist euch natürlich allen klar, wen ich an meiner Seite meine. Hallo Moritz.
It's Thursday, innit?
It's
eigentlich
Thursday.
Sagt man das ja mit Tuesday, aber man musste das Meme jetzt ein bisschen drehen. Ja, du hast wunderschön auch unsere zahlreichen internationalen Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt. Die englische Woche, wir haben ja eigentlich gesagt, letzte Folge am Ende, dass wir erst, ja, dann gewohnt zum nächsten Montag wieder da sind, aber wir schieben hier so eine kleine Expressfolge rein, wir konnten es uns nicht nehmen lassen nach dieser ereignisreichen englischen Woche. Deswegen lass uns keine Zeit verlieren mit irgendwelchen englischen Enzyklopädie-Ausflügen, sondern direkt reinspringen in die Matchday Winners and Losers.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich leg los, weil wir wissen alle, wenn wir Bundesliga geschaut haben, was bei dir gleich kommt. Deswegen bringe ich hier ganz schnell meinen ersten Gewinner unter. Und das ist Holstein Kiel. Die haben vorgelegt am Dienstag das frühe Spiel gegen Borussia Dortmund. Ja, und ich habe natürlich in meinen Making News gesagt, wenn die mit ihrer Patchwork-Abwehrkette auflaufen, dann halten sie die Null. Haben sie nicht gemacht, haben ihre ganzen kranken Rückkehrer aufgestellt und haben sich die Hucke vollschießen lassen. Holstein Kiel 4-2 gegen Dortmund und ja, das mit einer furiosen ersten Hälfte, eigentlich auch erst so der zweiten Hälfte der ersten Hälfte, aber da haben sie dann richtig losgelegt, 3-0 zur Pause geführt, also das war, glaube ich, auf ganz wenigen Tippscheinen zu finden und ja, dann ist Dortmund so ein bisschen wieder rangekommen, auch teilweise glücklich, wie ich fand, zwei abgefälschte Tore, dann hat es nochmal richtig gebrannt und dann Fiete Arp mit dem Tor von fast der Mittellinie. War so ein bisschen so ein, ja, lauf doch vielleicht noch, aber er schießt schon und dann hat er den aber perfekt gesetzt. Das finde ich auch immer ganz geil irgendwie. Das ist schwerer, als man so denkt, wenn du da irgendwie im Vollsprint über einen halben Platz gehst und den dann aus Vollsprint, den noch der Innenseite so zu spielen. Nicht schlecht. Und insgesamt abgerundet eben eine tolle Kieler Leistung und einen immens wichtigen Dreier gegen Dortmunder, die, du hast es so ein bisschen vorhergesehen, auswärts mal wieder schwach waren und jetzt mit zwei Niederlagen dieses Jahr gestartet sind. Darüber kommen wir später noch, oder darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber die Kieler müssen hier einmal gelobt werden für wirklich ein tolles Spiel, gerade offensiv und einen verdienten Sieg, wie ich finde.
Ja, Aufbaugegner Borussia Dortmund oder was? Mann, was ist da mit denen los? Du hast es gesagt, wir kommen natürlich auch noch auf die genauer zu sprechen und ich bin so ein bisschen nervös, muss ich gerade ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, du fühlst es schon. Diese Spannung hier im Raum. Du hast mir gestern extra noch geschrieben, wie unglaublich du dich auf diese Aufnahme freust, weil du natürlich schon wusstest, was kommt. Und deswegen muss ich direkt rüberspringen zu meinem ersten Spieltagssieger. Es ist kein geringerer als Leroy Sané. Ja, wir haben es auch mehr oder weniger vorausgesagt. Du hast es vorausgesagt, dass der noch das ein oder andere Mal hier als Spieltagssieger bei uns auftauchen wird. Und ehrlich gesagt, kommt man nach diesem Spiel gegen Hoffenheim von den Bayern und vor allem von Leroy Sané auch wirklich nicht mehr drumherum. Ich glaube, das musst auch du einsehen, denn er war, mit Fug und Recht kann man das behaupten, der Mann des Spiels in einer sowieso schon extrem starken, spielfreudigen Bayern-Mannschaft, die den Hoffenheimern mal wirklich so gar keine Chance gelassen hat. Ich glaube, Frank Buschmann hat irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit gesagt, Bayern bei 3,7 Expected Goals und Hoffenheim irgendwie bei 0,03 oder 2. Also ich glaube,
was ist das, ein Einwurf das ist, oder was?
Ich verstehe es auch nicht ganz. Ist da einmal der Ball so auf Neuer zugerollt, als so eine Zuspitze im Mittelfeld der Hoffenheimer den Ball noch abgefälscht hat? Keine Ahnung, auf jeden Fall beschreibt es die Dominanz der Bayern sehr, sehr gut. 5-0 am Ende und Leroy Sané hat dem Spiel mal sowas von seinen Stempel aufgedrückt. Das 1-0, unnachahmlich, diese Abnahme. Eiskalt unten links, kompletter Strahl. Und ich finde richtig schön auch, ich habe so das ganze Spiel bewusst auch ein bisschen auf ihn geachtet, seine ganzen Reaktionen, seine Emotionen, fand ich überragend in diesem Spiel. Also zum einen natürlich sein eigener Jubel, ne, da hat man auch gesehen, dass so ein bisschen Frust abgefallen ist. Natürlich war der auch unzufrieden mit seiner Leistung zuvor. Und jetzt hat er trotzdem eben dieses Vertrauen von Kompany bekommen und das auch komplett zurückgezahlt. Aber auch bei, keine Ahnung, zum Beispiel dem 5:0 von Gnabry, da sieht man Sané im Hintergrund, wie er sich einfach richtig, richtig freut für Serge und für das Team. 5:0 gegen Hoffenheim und der ist da noch voll mit dabei. Keine Ahnung, hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Und vor allem gefällt mir natürlich, dass ich ihn jetzt hier, nachdem ich ihn auch bei der letzten Folge zu Recht kritisiert habe, endlich wieder loben darf. Jeder, der uns regelmäßig hört, weiß ja, was für ein großer Fan ich von ihm bin.
Ja, absolut verdient. Ich fand's kurios, weil wenn man ihn so hat spielen sehen, dann könnte man meinen, der hat irgendwie gerade 10 Startelf-Einsätze und irgendwie 15 Scorer-Punkte im Rücken. Also das war so ein Spiel, das eigentlich sehr selbstverständlich aussah bei allem, was er gemacht hat. Diese beiden Tore sind auch so Dinger, die machst du eher, wenn gerade eh alles läuft. Von daher umso beeindruckender, dass es so geklappt hat und dann auch so ausgesehen hat. Aber natürlich verdient, wir haben hier ja nie bestritten, dass er ein Wahnsinnsunterschiedsspieler sein kann. Das muss er einfach noch ein bisschen öfter zeigen. Aber ja, tolle Leistung und absolut verdient, chancenlos. Die Hoffenheimer, ich glaube, 70 Minuten hat es gedauert, bis sie ihre erste Torchance hatten. Also das ist tatsächlich krass. Ich habe auch zu meiner Freundin vorher gesagt, die ist so, ja, schon Bayern-Fan, kann man sagen. Und ich habe gesagt, ja, das wird ein 5:0, habe ich auch getippt und habe gesagt, Hoffenheim sind für mich gerade wie so ein orientierungsloses, dehydriertes Reh, was so auf so eine achtspurige Autobahn stolpert. Und der FC Bayern ist eben die achtspurige Autobahn. Also, wenn ein Gegner gerade in der schlechtmöglichsten Verfassung ist, um gegen die Bayern zu spielen, dann glaube ich, sind sie Hoffenheimer gewesen. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Also, die wurden wirklich regelrecht überfahren und hatten überhaupt keine Chance. Also da klappt auch bei denen gerade viel zu wenig, als dass da irgendwie was anderes hätte bei rumkommen können. Also da war ich mir wirklich sehr, sehr sicher, dass das Spiel so einseitig wird.
Alles andere als ein einseitiges Spiel gab es in Stuttgart, denn da gab es 2 komplett verschiedene Halbzeiten. Und wir hatten auch über dieses Spiel gesprochen. Es war ein Top-Spiel, so kann man sagen. 2 Champions-League-Teilnehmer im direkten Vergleich. Und gerade für den VfB war es meiner Meinung nach ein enorm wichtiges Spiel, denn sie sind genau in dieser Tabellenregion, wo ein Sieg dich plötzlich wieder ganz nah nach oben ranbringen konnte und eine Niederlage bedeuten würde, dass du richtig abreißen lassen musst. Und es sah gegen Leipzig nach den ersten 45 Minuten so aus, als wenn die Stuttgarter ja irgendwie nicht so richtig in diese Partie finden würden. Und das hat sich dann nach der Halbzeit wirklich mal komplett geändert. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht sogar Dennis Undav back-to-back als Spieltagssieger eintragen würde. Denn der war für mich so der Dreh- und Angelpunkt in dieser Aufholjagd beziehungsweise in diesem Drehen des Spiels für die Stuttgarter. 2:1 am Ende. Und allein schon diese Flanke zum 1:1 auf Brun Larsen. Das war eine Zucker. Augenweide, wirklich. Also besser geht es nicht, den Ball so zu spielen. Brun Larsen war kurz davor, auch in der letzten Folge bei mir bei den Deals der Woche mit aufzutauchen. Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Personalie. Und jetzt hat er direkt getroffen in seinem zweiten Spiel sozusagen, also im zweiten Spiel nach seinem Wechsel. Und die Stuttgarter dann wieder zurück ins Spiel gebracht. Wollte Made dann auch noch mit dem 2:1 und wieder war Undav beteiligt, auch wenn er nicht offiziell, glaube ich, die Vorlage bekommt, aber er stochert den Ball da so halbwegs rum und dann versucht Raum, den zu klären und Wollte Made ist gedankenschnell, ist da. Und damit haben die Stuttgarter sich eben genau diesen wichtigen Sieg, den ich angesprochen habe, geholt und sind damit mal richtig schön auf Platz 5 geklettert. Einen Punkt jetzt nur noch hinter den Leipzigern, sprich einen Punkt hinter einem Champions-League-Platz. Und da wollte man als Stuttgart immer hin. Es sah ja zu manchen Teilen, manchen Phasen der Saison nicht immer danach aus, aber sie sind, finde ich, gerade wenn man solche Spiele dann sieht, einfach, sie sind gefestigt als Mannschaft und sie haben eben diese Qualität in den eigenen Reihen um auch solche Gegner wie RB Leipzig dann in den zweiten 45 Minuten teilweise gefühlt an die Wand zu spielen und völlig verdient am Ende zu gewinnen. Also das hat richtig Bock gemacht, finde ich, dieses Spiel zu schauen und freut mich für die Stuttgarter, die sich das am Ende dann komplett verdient haben und jetzt wieder Kurs nehmen auf mögliche Champions-League-Ränge.
Ja, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Auch eine reife Leistung einfach bei den Leipzig, beziehungsweise zu Hause gegen die Leipziger, gegen den Gegner, der jetzt auch vielleicht gerade wieder ein bisschen erstärkt zurückkommt oder konnte man zumindest meinen. Und die erste Hälfte war ja auch so oder ging so los. Da dann eben auch so dagegen zu halten, das Spiel zu drehen, das ist schon dann doch eher ein Zeichen von einer Top-Mannschaft, die Stuttgart jetzt nicht unbedingt immer war in der Hinrunde, aber das dann auf jeden Fall ein guter Hinrundenabschluss, würde ich sagen. Und wenn wir bei guten Abschlüssen sind, dann gehe ich zu meinem nächsten Sieger über. Das ist Alejandro Grimaldo. Der hat einen wunderschönen Freistoß versenkt im Netz von Robin Zentner von Mainz 05 zum 1-0. Das war auch der Siegtreffer gleichzeitig der Leverkusener, die ja klar überlegen waren gegen Mainz, muss man so sagen, aber die einfach so sich ein bisschen schwer getan haben, ihre Chancen zu verwerten. Und dann brauchte es einen Freistoß von Grimaldo, der vielleicht so ein bisschen seiner unfassbaren Debütsaison der letzten Saison quasi hinterher hinkt oder der zum Opfer fällt, weil er den Erwartungen vielleicht nicht ganz so gerecht wird wie letztes Jahr, aber trotzdem natürlich noch ein super Spieler ist. Und das hat er mal wieder gezeigt mit seiner Freistoßtechnik und hat dann am Ende den Leverkusen den Sieg beschert gegen Mainzer, die ja zuletzt wirklich sehr, sehr gut drauf waren. Glaube ich 6 aus 7 gewonnen hatten vorher. Also kein Selbstläufer. Trotzdem ein wichtiger Sieg für die Leverkusener. Kann man ganz kurz erwähnen, weil wir sie nicht bei den Verlierern drin haben. Johnny Burkhardt, ich fühle mich so ein bisschen schlecht. Ich habe noch gesagt, der Oberschenkel hält und jetzt hat er wieder nicht mehr gehalten, musste früh ausgewechselt werden.
Ja, das vielleicht sogar wirklich das Bitterste aus Mainzer Sicht. Klar, gegen Leverkusen kannst du mal verlieren, aber auch ich mit meinen Making News aus der letzten Folge komplett daneben gelegen. Also die Mainzer dann doch am Ende es nicht geschafft, die Leverkusener Siegesserie da zu brechen. Burkhardt ausgewechselt. Henriksen hat hinten raus auch nochmal die rote Karte bekommen. Da ist es mit ihm ein bisschen durchgegangen. Vielleicht hat er erfahren, dass Luciano und Apache zusammen eine EP rausbringen und wollte dann nochmal ein bisschen für Promo sorgen.
Schnell reinhören.
Ja. Nee, aber klar, Mainz Mainz ist am Ende, denke ich mal, mit dem Ergebnis jetzt gar nicht so unendlich unzufrieden. Du hast es gesagt, klar, sie waren einfach so gut drauf, dass man vielleicht auch einfach gedacht hat, da ist ja sogar noch mehr drin. Am Ende ist es eine riesen individuelle Leistung von Grimaldo, Traumtor. Und da muss man auf jeden Fall jetzt gerade so im Auge behalten, was mit Burkhardt los ist und wie es da personell dann weitergeht. Für die Mainzer das nächste Spiel bei Union Berlin, definitiv sind da wieder Punkte drin. Dann ist Stuttgart zu Gast, dann in Bremen. Also es ist nicht einfach, aber es könnte dementsprechend auch eine Standortbestimmung der schönen Art und Weise werden für Mainz, die dann vielleicht sogar mit mehreren Dreiern, die sie eventuell da einfahren könnten in den nächsten Wochen, wirklich zeigen können, was für Ansprüche sie da erheben und in welchen Tabellenregionen sie sich da gerne bewegen würden. Denn du hast es gesagt, davor mehrere Spiele am Stück gewonnen und ja auch völlig zu Recht da oben in diesen Regionen mit vertreten. Dementsprechend, ja, mal schauen, wie es für die Mainzer weitergeht und vor allem natürlich gute Besserung an Johnny Burkhardt.
Ja, mein dritter Spieltagssieger noch ganz schnell hinterher sind die Wölfe, die mal wieder ihre gute Seite gezeigt haben, die mal wieder ihre Zähne gefletscht haben und die Fohlen mal sowas von zerrupft haben. Also Das war eine Machtdemonstration, 5-1. Man muss dazu sagen, bei den Gladbachern auch Kleindienst und Honorar ohne Einsatz, also haben gefehlt beide. Das ist natürlich eine herbe Schwächung. Trotzdem, also die Wolfsburger finde ich eine extrem starke Leistung. Da muss man dann auch einfach mal den Hut ziehen und sagen, das war hochverdient. Und in der Verfassung sind sie, stehen jetzt auf Platz 7, dann auch eine Mannschaft für Europa. So gerne ich da auch andere Mannschaften sehen würde, trotzdem Wolfsburg aktuell mit einer ganz guten Phase, würde ich sagen. Und das hat schon teilweise richtig Spaß gemacht. Also da haben auch die Einwechselspieler nochmal richtig Dampf gemacht. Hinten raus Gladbach dann noch mit dem Ehrentreffer, wenn man da überhaupt mal von Ehre sprechen kann. Eine sehr, sehr klare und dominante Vorstellung.
Ja, es ist so ein bisschen wie die letzten Jahre eigentlich auch. Wir sind nicht wirklich schlau geworden aus den Wolfsburgern, weil sie oftmals einfach so Spiele, wo man denkt, das müssen sie doch jetzt mal haben, auch mit der Klasse, komplett in den Sand setzen und wirklich unglaublich schlecht performen und man wirklich denkt, das kann doch nicht wahr sein mit dieser Mannschaft. Und dann gibt es solche Spiele wie jetzt gegen Gladbach, wo sie dann gerade hinten raus nochmal komplett über die Fohlen hinweggefegt sind und 5-1 am Ende gar nicht mal unverdient. Das, ja, wenn sie diese Konstanz reinbekämen, dann können sie sich durchaus Hoffnung machen, da oben Richtung Europa zu gucken. Aber ja, es ist jetzt die Hälfte der Saison um. Und wie gesagt, diese Tabellenregion da ist so unglaublich eng miteinander zusammen. Also da kann jeden Spieltag alles passieren gefühlt. Aber ja, mit solchen Leistungen machst du dir natürlich selber auch Mut, machst du dir selber Bock auf mehr. Und dementsprechend kann man den Wolfsburgern hier nur gratulieren. Ähnlich euphorisiert, möchte ich es nennen, waren die Frankfurter ebenfalls am Dienstag, die gegen die Freiburger mit 4-1, nicht ganz 5-1 gewonnen haben. Gerade in der zweiten Hälfte auch die Frankfurter da richtig, richtig stark hinten raus. Also zur Halbzeit stand es da ja noch unentschieden. Und dann hat die Eintracht einfach mal entschieden, wir überrollen die Freiburger in Hälfte 2. Gerade natürlich mit den Spitzen Mamouche und Ekitike. Noch ist Mamouche da. Tor und 2 Vorlagen gemacht. Also der hat da nochmal entweder seine Aktie hochgeschraubt und Man City da noch ein bisschen heiß auf ihn gemacht. Oder gezeigt, warum Frankfurt vielleicht auch einfach sagt, wir brauchen dich, wir wollen dich, wir wollen mit dir in Richtung Champions League schauen. Denn ganz klar ist auf jeden Fall, dieser Mamouche in dieser Form ist ein unglaublicher Unterschiedsspieler für die Frankfurter und naja, wer weiß, vielleicht bald auch für Pep Guardiola?
Ich glaube, davon ist auszugehen. Also ich glaube, jedes Spiel, was Mamouche jetzt hier noch macht im neuen Jahr, ist ein Bonus. Könnte natürlich sein, dass er am Wochenende nochmal spielt. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Das ist jetzt schon dann nicht mehr so viel Zeit. Sie spielen ja auch schon am Freitag, von daher denke ich, das wird er vielleicht noch machen. Und ja, dafür, dass es teilweise ziemlich so gewirkt hat, als könnte alles sehr schnell gehen, bin ich dann doch oder finde ich es dann doch eher überraschend, dass er jetzt noch diese beiden oder vielleicht sogar 3 Spiele macht. Also ich glaube, das ist für alle Frankfurter schön, war auch irgendwie, ja, fand ich von der Stimmung so geil, dass er sich da nochmal austobt. Irgendwie, man, glaube ich, hat auch keine Frankfurter gesehen, die ihm das irgendwie nicht gönnen oder sich da nicht auch für ihn freuen. Lässt sich natürlich leicht sagen, wenn man so eine Saison spielt, er sich so verabschiedet und so viel Geld einbringt. Aber trotzdem, glaube ich, insgesamt eine coole Situation für Frankfurt, dass man da auch noch so seine Performance mitnimmt, wobei sie, glaube ich, dieses Spiel auch ohne ihn gewonnen hätten. Ja, die Freiburger haben es ihnen nicht leicht gemacht, fand ich, haben schon unangenehm verteidigt, aber am Ende war dann der Drang aufs Tor zu groß.
Ja, vielleicht noch ein Satz zu Mamouche. Also ich finde, es gibt so ein paar Videos von ihm, die ich gesehen habe, Interaktion mit Fans und so weiter. Das ist einfach so ein feiner Kerl. Ich glaube, da jeder Frankfurter, jeder wirkliche Frankfurt-Fan weiß, dass das ein unglaublich lieber Kerl ist, der auch wirklich gerne bei Frankfurt spielt. Aber es ist nun mal, und das versteht, glaube ich, jeder Fußballfan, das ist eine einmalige Chance. Das ist unter Pep Guardiola spielen, beim Serienmeister Englands. So, da kommt nicht jeder in den Genuss. Und wenn du dann die Chance hast, dann kann man, glaube ich, niemandem verübeln, dass er zumindest mal versuchen möchte, diese wahrzunehmen. Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er jetzt am Freitag noch einmal spielt. Dann ist die Pause ja etwas länger und dann, ja, wird sie ihn wahrscheinlich rüber auf die Insel gehen.
Ja, absolut. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist auch immer sehr in dem Kontext zu sehen. Ich glaube, wenn für die Frankfurter jetzt die letzten 3 Spiele verloren hätten und Mamouche dann ausgewechselt wird ohne Scorer, dann ist, glaube ich, die Stimmung nochmal eine andere, egal wie toll er sich vorher verhält. Ja, also ich glaube, das haben Schalke-Fans auch mal über Ralf Fährmann gesagt und die Geschichte ist ja auch ein bisschen anders verlaufen in letzter Zeit. Also ich glaube, das kann sich auch, der Wind kann sich sehr schnell ändern, wenn so die Gesamtsituation nicht mehr eine so schöne, so harmonische ist. Aber umso besser für die Frankfurter, dass gerade alles passt.
Absolut. Dann mache ich doch mal weiter mit meinem ersten Spieltagsverlierer. Und ich finde, da muss man einen Namen nennen, und zwar Nuri Sahin. Du hast vorhin natürlich schon die Kieler als Sieger direkt aufgeführt, vollkommen zu Recht. 4-2 gewonnen gegen Dortmund. Ja, und bei den Schwarz-Gelben ist wirklich höchste Krisenstimmung angesagt. Vor allem natürlich rund um Nuri Sahin. Ich habe letztens eine Umfrage, glaube ich, weiß gar nicht, ob es bei uns, bei Sky war oder bei Patrick Berger, unserem Dortmund-Reporter, weiter mit Nuri Sahin oder nicht. Und irgendwie 80% der Leute, die da zumindest mitgemacht haben, und das sind ja auch viele Dortmund-Interessierte bei Patrick, haben da gestimmt für nicht mehr weiter mit Nuri Sahin.
Krass.
Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Stimmungsbild auch rund um den Verein gerade. Ich habe überall gelesen, beim Kicker, bei uns bei Sky, einem Traditionsverein droht der Totalabsturz. Also da wurde wirklich mit so harten Vokabeln um sich geworfen. Denn ja, was soll man sagen? Also das geht natürlich, das kannst du nicht machen, so ungefähr. Also gegen einen Aufsteiger so weggespielt zu werden. Also egal jetzt mal, ob auswärts Schwäche oder nicht, also das kannst du ja irgendwann überhaupt nicht mehr verkaufen, was da los ist. 0-3 hinten zu liegen gegen einen Aufsteiger, der bis dahin 8 Punkte gesammelt hat, das ist Wahnsinn. Also da würde ich die Frage doch einfach mal an dich weitergeben direkt. Glaubst du, Nuri Sahin ist noch der Trainer, mit dem Dortmund noch eine erfolgreiche Geschichte in dieser Saison schreiben kann?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, auch wenn da nicht Nuri Sahin sitzen würde, sondern jemand ohne Dortmund-Connection, dann wäre der auch schon weg. Also ich glaube, das ist das, was ihn noch so ein bisschen hält gerade. Die, ja, gut, der Rückhalt bei den Fans, wenn du da diese Zahlen aufführst, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so da, aber zumindest halt auch so diese Verbindung zu den Verantwortlichen, das ist, glaube ich, einfach nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis und auch ein bisschen mehr Kredit, den du von denen eben dann bekommst. Aber ich finde einfach, also, dass Dortmund individuell klasse Spieler hat, in allen Mannschaftsteilen, das ist unbestritten. Und die sorgen dann, egal eigentlich, wer da trainiert, würde ich sagen, dafür, dass du immer wieder auch positive Ausreißer hast. Klar, die haben fast alle Heimspiele gewonnen, aber da erinnere ich mich auch an Spiele gegen Bochum zum Beispiel, wo die 0-2 hinten liegen, 0-3 hinten liegen können und dann das Spiel noch drehen. Da war auch viel Angstschweiß dabei, würde ich mal sagen, und nicht alles souverän weggespielt. Und das ist für mich so ein bisschen eigentlich das Hauptproblem in dieser Saison, dass es extrem auf und ab geht und in so einem Ausmaß, dass man auch nicht unbedingt das Gefühl hat, der Trainer hat genug Einfluss oder nimmt genug Einfluss, kann er vielleicht nicht mehr, als dass die Mannschaft konstanter performt. Und was auch so ein Ding ist, das ist aber nicht nur ein Sahin-Thema, sondern auch schon ein Thema von seinen Vorgängern, dass Dortmund die Abwehr nicht in den Griff bekommt, obwohl sie eigentlich individuell keine schlechten Spieler haben. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du, klar, das weiß man nicht, wie fit jetzt ein Schlotterbeck war, der ist am Spieltag nachgereist nach Kiel, der ist nicht am Tag davor mit dem Flieger mitgeflogen und ist am gleichen Tag dann noch nachgereist und stand in der Startelf. Wie fit der dann ist, können wir jetzt nicht beurteilen. Deswegen würde ich das mal ganz dezent in Anführungsstriche setzen, dieses Spiel, aber auch davor schon mit Waldemar Anton, mit Nico Schlotterbeck, mit einem fitten Niklas Süle. Dann hast du einen Riasson, Benzebaini links. Das ist eine Abwehr, die sollte zu den Top 3, Top 4 Abwehrketten der Liga gehören. Und die kassieren nicht nur zu viele Gegentore, sondern lassen sich teilweise, wie du es gesagt hast, daherspielen von Gegnern, die eigentlich das nicht können sollten, machen dumme Fehler fast jedes Spiel. Das war jetzt von Brandt so, der gehört jetzt nicht traditionell zur Defensive, der da vor dem 1-0 den Ball verliert im eigenen Drittel hinten. Also das ist für mich was, das verstehe ich generell nicht. Da musst du vielleicht mal über deinen Trainerstab auch nachdenken, da vielleicht mal ein paar Defensivspezialisten einstellen, so ein bisschen wie es in den amerikanischen Sportarten oft der Fall ist, dass man wirklich sich so Coaches holt, die genau für eine Sache gut sind. Aber das ist was so nicht sein kann. Aber dann, wie gesagt, das ist einfach für mich viel zu wenig Konstanz drin, viel zu hin und her und irgendwann kann man dann auch nicht mehr sagen, ah gut, ist halt auswärts Dortmund, ne? Geht halt nicht. Das kann es nicht sein. Also das schaffen andere Teams auch besser und ja, ich würde jetzt nicht von einem Totalabsturz des Traditionsvereins reden, da finde ich, sind wir dann schon ein bisschen sehr dramatisch unterwegs, aber es ist nicht unwahrscheinlich oder nicht unmöglich, dass sie das internationale Geschäft verpassen diese Saison, wenn sie so weitermachen. Und das wäre schon ein Schock, würde ich sagen.
Das wäre definitiv ein Schock. Und ein Zitat möchte ich da noch mal von Patrick Berger, glaube ich, war es, bemühen. Dortmund belügt sich so ein bisschen selbst über die vergangenen Jahre, weil also sie sind ja nicht irgendwie fast Meister geworden oder fast Champions-League-Sieger, so hat Patrick es, glaube ich, formuliert, sondern sie haben dann in den entscheidenden Momenten einfach versagt. So, ja, dann bist du halt am 34. Spieltag ganz knapp nicht Meister geworden, aber weil du es selber verkackt hast irgendwie. Und gut, im Champions-League-Finale gegen Real, da haben sie sich lange sehr gut verkauft. Hinten raus sagt aber keiner mehr, ja, da ist Dortmund ja Champions League Zweiter geworden, sondern in dem Jahr hat auch wieder Real Madrid gewonnen. Also so ein bisschen flüchtet man sich, habe ich das Gefühl, bei Dortmund dann manchmal in so ganz gute Jahre in der Vergangenheit, die aber dann auch nicht wirklich den ganz großen Wurf gebracht haben. Und ich fand irgendwie ganz spannend, vor dem Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel hat Nuri Sahin gesagt, ja, die Leverkusen haben das geschafft, wo wir hinwollen, wo wir hinkommen. Also sehr selbstbewusst und dann auch noch gesagt, aber man sieht auch da, es braucht Zeit. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil also gefühlt hat Dortmund ja nicht unter seiner Leitung natürlich, aber Dortmund hat schon länger diese Anlaufzeit und diesen Anspruch, ja, Meister zu werden und so die Bayern zu ärgern, als Leverkusen. Also Xabi Alonso kam da hin und hat einmal eine 180-Grad-Wende gemacht und ist kurz danach Meister, Pokalsieger geworden. Also so viel Zeit hatte der jetzt nicht. Und ja, diese 180-Grad-Wende beziehungsweise diese direkt guten Leistungen bleiben eben unter Sahin weitestgehend aus, oftmals getragen von Spielern mit unglaublicher Klasse, wie du richtig gesagt hast. Also das ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr da draufhauen, ne, aber so ein bisschen sich selbst belügen, habe ich das Gefühl.
Ja, schon. Also sind für mich zwei Sachen. Also du hast natürlich auf der einen Seite oder vorher quasi den Weg in die entscheidenden oder zu den entscheidenden Momenten. Und da musst du eine gewisse Leistung bringen, sonst stündest du da gar nicht. Also sie wären nicht in der Position gewesen, Meister zu werden oder wären nicht im Champions-League-Finale gestanden, wenn sie sich nicht irgendwie auf eine Weise verdient hätten. Ja. Champions-League vielleicht ein bisschen mehr als diese Meistersaison oder Fast-Meistersaison, weil da hat, finde ich, Bayern auch einfach extrem viel liegen lassen in der Rückrunde. Aber das kann man schon, finde ich, so dann auch stehen lassen. Aber dann kommt man in diese entscheidenden Momente und da hast du oder hat euer Reporter natürlich recht, dass Dortmund da oft einfach dann, ja, es verkackt hat, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und dann ist es so ein bisschen dieses, wie du sagst, dass man sich vielleicht selbst belügt. Es ist wie wenn du bei Wer wird Millionär bist und dann sagst, ey, ich habe 500 Euro gewonnen. Ja, ich habe die 16.000-Euro-Frage verkackt oder sowas. Also das ist halt so ein bisschen die Realität dann, dass du dann vielleicht halt nicht verschweigen darfst, warum es nicht zu mehr gereicht hat. Und trotzdem, also hat ja auch diese Champions-League-Saison vom letzten Jahr quasi über die Saison der Liga so ein bisschen hinweg getäuscht. Also da waren sie dann am Ende auch, glaube ich, Fünfter. Also das war dann auch okay, aber es war trotzdem auch eher eine Saison mit Tiefpunkten als mit vielen Höhepunkten, würde ich sagen. Ja, also auch das mit dem Prozess, ich erinnere mich auch an Terzic-Interviews, der gesagt hat, ja, das braucht alles Zeit und da war der irgendwie schon 2 Jahre Trainer, also ja. Irgendwann ist auch mal gut, irgendwann ist dann vielleicht auch ein Merkmal eines Trainers, oder ein gutes Merkmal eines Trainers, irgendwie das einigermaßen schnell hinzubekommen. Bei Kompany funktioniert das auch, der hat vielleicht nochmal eine bisschen bessere Mannschaft, klar, aber da hast du die Handschrift auch sehr früh erkannt, finde ich. Bei Alonso auch ein sehr gutes Beispiel. Ja, das sind einfach Sachen und da wird mir dann auch oft einfach ein bisschen zu viel rumgeredet und zu wenig Klartext gesprochen. Vielleicht braucht es da mal wieder jemanden, der nicht aus dem eigenen Stall kommt. Das war bei Bremen auch lange so, man hat immer irgendwelche internen Leute genommen und dann ja, dann glaube ich, verzögert sich so ein bisschen dieser harte Cut, dieser Moment, wo man sich anschaut und sagt, das geht eigentlich so nicht weiter, verzögert sich, dann schiebt sich nach hinten, weil du einfach dich schon so lange kennst und da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr als nur diese professionelle, Schiene sozusagen dabei ist. Deswegen ist es schwierig, so einen Nuri Sahin jetzt zu entlassen oder demnächst ist wäre sicher sehr hart. Vielleicht entscheidet man sich auch so ein bisschen für so ein Projekt, wenn man ihn nimmt, aber diese Anspruchshaltung, diese Erwartungshaltung so runterzuschrauben und das den Fans zu erklären, ist, glaube ich, schwierig. Gut, dann komme ich mal zu meinem ersten Verlierer. Ich mache es eigentlich ungern und klar, ich habe jetzt ein bisschen die Vereinsbrille auf, aber ich muss es ansprechen. Mein erster Verlierer ist Matthias Jöllenbeck, der Schiedsrichter des Bremen-Spiels gegen Heidenheim. Und ich habe zwar nur die zweite Hälfte live gesehen, habe den Rest mir in der Zusammenfassung angeschaut, habe aber selten eine Schiedsrichterleistung gesehen, die so schlecht war wie diese. Und das ist einfach sehr bedauerlich. Am Ende hat er mit seiner Fehlentscheidung, da einen Freischuss zu pfeifen in der 95. Dann dafür gesorgt, dass die Bremer das Spiel nicht gewinnen. Hat da irgendwie ein, zwei Meter vorm Strafraum Jens Day mit einer astreinen Grätsche, dafür kriegt er in der Premier League Standing Ovations von beiden Fanlagern. Trifft nur den Ball, danach den Gegner, aber vorher ganz klar den Ball, geht auch nicht mit der offenen Sohle in den Gegner, habe ich teilweise in den sozialen Medien gelesen. Er rutscht vor dem Spieler vorbei, wischt den Ball weg und danach fällt der Spieler halt über seine Beine. Ist bei hoher Geschwindigkeit passiert, beide sind schnell unterwegs, ist aber ganz, ganz klares Ball gespielt und da wird dann auf Freistoß gepfiffen. Der wird verwandelt, war dann irgendwie auch klar, kennt man irgendwie, wenn dann sowas passiert. Letzte Aktion des Spiels war irgendwie allen klar, der wird jetzt auch reingehen. Ist nicht unmöglich zu halten, aber ist dann drin gewesen, egal. Aber auch dieses ganze Spiel, also einfach jede mögliche Szene wurde irgendwie gegen Bremen gepfiffen. Man hat, also Niklas Stark, der Kapitän war in dem Spiel, weil Friedel gesperrt war, der ist wirklich die Ruhe in Person. Ich habe den noch nie groß sich aufregen sehen, hat nach dem Spiel gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Wirklich jede Szene, die gegen Bremen gepfiffen werden konnte, hat er so gesagt, wurde gegen sie gepfiffen. Und es gab, glaube ich, 5 gelbe Karten gegen Bremen, 2 davon wegen angeblichem Foulspiels, wo man danach gesehen hat, war nur Ball. Und 3 waren wegen Meckerns. Eine zum Beispiel für Skelly Alvero, der nach dieser letzten Szene die Mauer stellen will, sich in die Mauer stellt, am Schiri vorbeiläuft und er gibt ihm sofort Gelb, er hat nicht mal den Mund aufgemacht. Dann kommt Niklas Stark hin und will mit ihm diskutieren, als Kapitän möchte ich erwähnen und kriegt sofort Gelb. Das soll ja eigentlich auch erlaubt sein, klar, wenn er ihn jetzt beleidigt, aber das, glaube ich, ist nicht Niklas Starks Art. Und das ist dann einfach eine Spielführung, die einfach irgendwie extrem wehtut und dann eben diese letzte Aktion so zu pfeifen, ist einfach sehr, sehr ärgerlich. Kostet die Bremer jetzt 2 Punkte, die sie natürlich gut hätten gebrauchen können. Klar kann man sagen, kann man das Spiel auch früher zumachen. Es war auch nicht super eindeutig. Also Heidenheim hatte auch viele Chancen. Aber es ist nun mal so, wenn dieser Freistoß nicht gepfiffen wird und es war keiner, dann gewinnen sie das Spiel 3-2. Und so deckt sich dann leider diese letzte Szene und auch wie er danach mit den Spielern umgeht, sofort Karten verteilt für nichts mit der gesamten Spielführung. Ich habe auch selten in den sozialen Netzwerken so eine schockierte, Resignation gesehen von Bremer Fans, was den Schiedsrichter anging. Das ist natürlich alles, weil man irgendwie in dem Moment benachteiligt wurde, aber spricht trotzdem eine Sprache, wenn es so deutlich ist und auch so verständnislos. Und deswegen musste ich ihn hier mit reinnehmen. Natürlich vor allem wegen dieser Fehlentscheidung, aber auch, wie er das ganze Spiel geleitet hat.
Ja, ich nehme einfach mal meinen nächsten Verlierer noch mit in die Diskussion mit rein, denn ich habe die Bremer genommen, bei mir vor allem natürlich aus sportlicher Sicht. Also ich bin da nicht in die Schiedsrichter-Tiefenanalyse gegangen. Es ist mir tatsächlich so gar nicht aufgefallen. Da merkt man mal vielleicht einfach, ich schaue da mit einem anderen Auge drauf als der Bremen-Fan, ist ja klar. Natürlich habe ich gesehen, dass diese Entscheidung da hinten raus ja, also mindestens mal grenzwertig war und auch diese gelbe Karte, vor allem gegen Skelly Alvero, da dachte ich auch so, hey, was macht der denn jetzt? Also, da ist doch gar nichts gewesen. Wenn wir auf Sportliche schauen, ja, du hast es gesagt, diese 3 Punkte, die es hätten sein sollen eigentlich, sein müssen, die hätten den Bremern extrem gut getan. Und vor allem habe ich sie deswegen aufgeschrieben, weil sie eben 3-mal geführt haben und sich 3-mal diese Führung noch haben nehmen lassen. Über die Umstände hast du uns gerade schon aufgeklärt, aber trotzdem ist es natürlich erstmal so, wenn du gegen Heidenheim 3-mal vorne bist und das auch noch bis tief in die Nachspielzeit, dann ist der Anspruch auf die 3 Punkte bei dir, denke ich mal, definitiv höher, als es auf das Unentschieden der Heidenheimer ist. Also ganz, ganz bitter hinten raus mit so einer Entscheidung, mit so einem schönen Tor dann hinten raus von Cienza, den du ja schon oft gelobt hast. Also vielleicht auch musst du da leider die Früchte deines eigenen Lobes tragen hinten raus.
Hätte ich mal sagen können. Also Freischüsse kann der erst recht nicht schießen. Das wär, absolute Fluppe, der Mann. Dann hätte er den nicht gemacht.
Das wäre vielleicht ganz gut gewesen für deine Bremer. Nee, also den Freischuss schießt er dann natürlich gut. Ich finde, klar sieht Zetera da nicht so gut aus, aber der ist schon verdammt schnell aus relativ kurzer Distanz und gut platziert geschossen. Also klar, wenn du als Torwart dran bist, dann sagt man immer, dann hau ihn doch auch raus, so, aber der war schon nicht leicht zu halten. Der war sehr, sehr gut geschossen. Ja. Und ja, trotzdem, alles drumherum macht es natürlich extrem bitter und dementsprechend, ja, habe ich die Bremer dann auch als Verlierer mit aufgeführt. Einfach 3-mal geführt, 3-mal sich die Führung noch nehmen lassen, auf teils dramatische Art und Weise hinten raus. Also sehr bittere 2 verspielte Punkte für Bremen im Kampf da um die oberen Tabellenplätze.
Ja, absolut. Kann ich nur so mitgehen, leider. Dann mache ich mit meinem 2. Verlierer weiter. Und das ist, Achtung, Stromberg-Reference, Anton, hast du gehört?
Was?
Das war mein Geduldsfaden. Der ist gerade gerissen.
Oh, das ist ja fast wie bei den Leipzigern.
Das ist auch bei den Leipzigern passiert. Das ist der ein oder andere Geduldsfaden gerissen. Und die Leipziger, die müssen jetzt ohne ihren Doppelsturm auskommen am Wochenende. Denn sowohl Benjamin Šeško als auch dann spät Luis Openda haben sich jeweils die gelb-rote Karte abgeholt mit wirklich, man kann es nur so sagen, einfach dummen Aktionen, wo ihnen so ein bisschen das Temperament durchgegangen ist. Also Šeško mit tatsächlich auch 2 sehr schmerzhaften Fouls an Stiller, wo er beide Male wirklich die Stollen aufs Sprunggelenk draufhält, also hochverdiente gelbe Karten jeweils. Bei Openda habe ich die erste nicht gesehen, die zweite ist dann halt auch unfassbar dumm. Also in der Stuttgarter Ecke, Richtung Leipziger Tor steht Leveling, ist es glaube ich, schirmt den so ein bisschen ab und wird dann von Openda umgeschubst, nachdem der Ball weg ist. Man muss auch dazu sagen, Leveling, absolut lächerlich, wie der sich da hinfallen lässt, fällt da wirklich wie so eine Bahnschranke, fängt sich nicht mal ab mit den Armen, sieht auch wirklich aus. Da gibt es auf YouTube diese Hidden Sniper Compilations, wenn Spieler einfach sich so fallen lassen, wo der Sniper dann irgendwie aus 400 Metern den Schuss setzt. So ein bisschen sah es aus. Trotzdem ist es natürlich eine gelbe Karte, einfach sau dumm von Openda, kriegt er dann auch verdient gelb-rot für. Und das ist jetzt dann spannend, weil die Leipziger spielen in Bochum, die ja gewonnen haben, da kommen wir auch noch zu, eigentlich ein Spiel, wo man sagt, okay, da holt man sich sichere 3 Punkte, jetzt ohne die beiden Stürmer, das verändert natürlich krass auch die Statik des Offensivspiels, also mal sehen, wie sie damit umgehen, wahrscheinlich wird dann irgendwie ein Baumgartner vorne spielen, vielleicht noch André Silva, mal schauen, also das wird auf jeden Fall interessant, aber das war gar nichts, vielleicht dann so ein bisschen auch dann mal dem Alter der Mannschaft und den Leistungsträgern Tribut gezollt, dass sowas vielleicht einem jungen Spieler eher passiert, wobei Openda jetzt auch nicht mehr super jung ist. Aber das war natürlich einfach dumm und auch die zweite von Šeško war schon so, dass du gesehen hast, okay, der hat sich dann auch nicht mehr krass beschwert, der wusste auch schon, was er gemacht hat, also sieht irgendwie blöd aus und ist jetzt ein ganz schöner Nachteil für die Leipziger im nächsten Spiel.
Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also Leipzig sich dann hinten raus noch selbst geschwächt. Ich glaube, da hat man gesehen, das Spiel war eben wichtig für beide und da gab es dann hinten raus schon nochmal den Frust der Leipziger zu sehen.
Ja, ordentlich Frust hat auch Steffen Baumgart, der ist mein 3. Verlierer, denn er hat mit den Unionern auch sein 2. Spiel verloren. Wieder 0-2 gegen Augsburg diesmal, sein Heimdebüt. Hat er auch verloren und sahen die Unioner, fand ich, nicht sehr gut aus, haben wirklich teilweise die Gegentore gar nicht verteidigt, sehr schlecht bis gar nicht verteidigt. Claude Maurice mit einem Doppelpack. Und also, ich bin eh kein Riesenfan von Baumgart als Trainer. Ist für mich so ein bisschen die gleiche Kerbe wie Bo Svensson in der Bundesliga. Ist einfach sehr Bieder- und Arbeiterfußball. Und wir gucken mal. Vielleicht ist es das, was Union retten kann. Aber gegen Teams, die dann mal ganz gut verteidigen, und das schafft Augsburg ja dann schon regelmäßig, fällt ihnen dann einfach wenig ein. Und wenn du dann hinten so Fehler machst, dann, ja, der geht ins Phrasenschwein. Aber dann wirst du ein Spiel auch auf gar keinen Fall gewinnen. Und da muss sich überall was verbessern, damit bei denen noch was geht. Er ist jetzt noch nicht lange da, Steffen Baumgart, aber hat natürlich auch System umgestellt von Dreier- auf Viererkette in einer Mannschaft, die eben ganz lange Dreierkette gespielt hat unter verschiedenen Trainern. Deswegen bin ich gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen aussehen werden, denn das haben wir auch schon letzte Folge gesagt, Union, die warten auch schon seit Ewigkeiten auf den Sieg. Und nachdem sie ja ganz gut in die Saison reingestartet sind, sind sie jetzt langsam wieder unten reingerutscht.
Ja, das war mal wieder so ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, würde ich sagen. Also wenn Union da den Sieg holt, dann setzen sie sich ab von den Abstiegsrängen, dann ist Steffen Baumgart angekommen als Trainer. So ist es genau das Gegenteil. Jetzt denkt man sich, ja, wir haben einen neuen Trainer geholt und da kommt überhaupt gar kein Schwung rein. Wieder kein Tor, nur St. Pauli hat weniger Tore geschossen als Union Berlin. Das ist eigentlich schon die perfekte Brücke zu meinem letzten Spieltagsverlierer. Da sind nämlich die St. Paulianer. Aber noch ein Wort zu Union. Also das hast du schon richtig gesagt. Das ist einfach extrem bieder. Und das ist auch momentan einfach so, dass man nicht das Gefühl hat, dass sich da irgendwas verbessern würde. Also die sind so ungefährlich nach vorne. Und Systemumstellung hin oder her, Trainerwechsel hin oder her. Bisher hat sich da noch gar nichts Positives gezeigt irgendwie. Und ja, jetzt wurden sie auch von den Augsburgern überholt. Das war ein Duell zweier Tabellennachbarn, deswegen 6-Punkte-Spiel. Und das haben sie jetzt wieder verloren, zu Hause, unter dem neuen Trainer. Also da ist nichts Positives bisher bei rumgekommen und die müssen richtig, richtig aufpassen. Wie gesagt, seit Ende Oktober warten sie jetzt schon auf einen Sieg in der Bundesliga. Nicht ganz so lange warten die St. Paulianer auf einen Sieg, aber sie haben auch das zweite Spiel in diesem Jahr verloren, wieder mit 0-1, also wieder knapp und ja, was heißt wieder bitter, irgendwo schon bitter, denn gegen Bochum im Kellerduell, da willst du eben die Punkte einfahren, auch als St. Pauli, das muss der Anspruch sein, ist nicht geglückt. Ich habe sie fairerweise auch mehr oder weniger nur als wirklichen Verlierer noch mit reingenommen, weil wir so viele Gewinner hatten, dass ich die Bochumer gar nicht mehr unterbekommen habe und nochmal über dieses Spiel einmal kurz sprechen wollte. Also für Bochum ist es natürlich wirklich ein unglaubliches Lebenszeichen. Die haben ja noch diese Berufung und diese Wertung da gegen Union ausstehen. Sollte diese weiterhin zugunsten von Bochum gewertet werden, dann sind es nur noch 3 Punkte bis zum rettenden Ufer und ich finde, das ist unfassbar. Das ist zwar immer noch ein weiter Weg, aber allein, dass sie in dieser Position jetzt gerade sind, hätte ich ihnen persönlich und hätte, glaube ich, kaum jemand ihnen überhaupt zugetraut. Jetzt rede ich hier bei den Verlierern mehr über Bochum als über St. Pauli. ja, für St. Pauli ist es eben ähnlich wie bei Union gewesen. Hätten sie das Ding gewonnen, dann wäre da mal ein ganz nettes, kleines Polsterchen entstanden. So sind sie immer noch ganz, ganz unten mit drin und müssen da eben aufpassen, dass es nicht wieder in Richtung Abstiegsplätze geht. Gerade auch, wenn natürlich dann Kiel gegen Dortmund zum Beispiel gewinnt und Bochum im direkten Duell gegen St. Pauli. Also die beiden da ganz unten, die melden nochmal an, dass sie noch dabei sind. Um meinem Vater eine Freude zu machen, im Keller brennt noch Licht. Über die Formulierung hat er sich vor ein paar Wochen sehr gefreut, hat er sich sehr amüsiert drüber, liebe Grüße.
Ja, das ist doch eigentlich so ein Dad-Ding, dass sie immer losschreien, wenn jemand das Licht vergessen hat, auszumachen im Keller. Also, stimmt. Das kenne ich so von meinem Papa, dass er dann sofort, er hat wieder im Keller Licht angelassen. Im Keller wurde doch Licht angelassen. Der Dieter hat da den Schalter gedrückt. Mhm. Ja, es war unglücklich für St. Pauli. Bochum hat auch ganz gut gemacht, hast du auch richtig gesagt. Ich fand auch schön, weiß nicht, ob du die Zusammenfassung gesehen hast oder vielleicht auch das Spiel selbst. Es gab wirklich genau die Szene, die ich letzte Folge beschrieben habe. Jackson Irvine so aus der Strafraummitte, den Kopfball übers Tor und dann so die Haare gerauft und zurückgelaufen. Also wirklich genauso, wie ich es beschrieben habe. Ja, mal wieder die fehlende Offensivstärke. Johannes Eggestein hat auch wieder gefehlt bei den Paulianern. Und dann siehst du einfach, dass sie sich extrem schwer tun. Und Bochum hat es dann gut gemacht. Hofmann, das Tor, wirklich sehr schön. Ja, ist dann ein verdienter Sieg gewesen. Und du hast gesagt, noch 3 Punkte. Also wenn ich das hier richtig sehe, sie haben jetzt 11, Kiel auch. Und Hoffenheim 14, Heidenheim 14, St. Pauli 14. Also wenn Bochum die 2 Punkte extra noch bekommt, dann sind sie schon bei 13, oder?
Ich glaube, dann hast du irgendwie eine andere Tabelle vorliegen. Also
oder trügt
genau,
hier meine
App. Genau, die 11 wären es, wenn sie diese Wertung bekommen.
Ach so, weil in den Ergebnissen steht da immer noch ein 1-1 bei Union. Das hat mich jetzt gewundert. Aber gut, wahrscheinlich verändern sie dies nicht. Ja, das kann natürlich auch also, sein. Ja, stimmt, hier sind es über 9. Ja, dann hat die App das schon übernommen.
Ah, okay.
Na gut. Trotzdem ist man dann in Schlagdistanz. Das ist auf jeden Fall richtig und zieht, denke ich, jetzt auf jeden Fall auch die ganzen Teams noch mal mehr mit rein, die da die ganzen letzten Wochen rumeiern mit Hoffenheim, mit Heidenheim, auch mit Union, die zwar noch bei 17 stehen, aber auch St. Pauli, da wird es dann auch bei denen immer enger. So konnte man sich ja noch so ein bisschen drauf verlassen, dass wenigstens Kiel und Bochum wenig Punkte haben unten drin und nicht direkt in der Nähe des Relegationsplatz sind, aber das sind sie jetzt langsam und deswegen wird es da, glaube ich, definitiv nochmal spannend. Jetzt Hoffenheim gegen Kiel am Wochenende. Das wird auch interessant.
Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also vom Papier her würde ich sofort sagen, die Hoffenheimer müssen das ziehen, aber Kiel hat halt jetzt gerade erst Dortmund geschlagen und Hoffenheim spielt seit Wochen wirklich unterirdisch. Das wird auch eins, wo ich jetzt in den letzten Minuten ganz oft drüber gesprochen habe, nämlich das klassische 6-Punkte-Spiel.
Ich würde sagen, das ist so wichtig, das ist sogar ein 7-Punkte-Spiel.
Ja, gut. So können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Dann haben wir
ganz kurz eine Sache noch, bevor wir hier die Folge zu Ende machen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt, vielleicht ist es mittlerweile gelöscht worden, aber es gibt ein Interview auf X von Kramaric bei ESPN nach dem Bayern-Spiel. Und da wurde er irgendwie gefragt, was los ist und so weiter. Und er hat irgendwie gesagt, irgendwie, it's a big shit season. Und wenn er irgendwie sagen würde, was er über den Verein denkt, dann würde er die größte Geldstrafe der Bundesliga-Geschichte bekommen. Hat er Kramaric so gesagt nach dem Spiel. Also sehr interessant, was er da von sich gegeben hat. Ich bin mal gespannt, ob das noch Konsequenzen hat. Aber das nur mal so. Hat mich überrascht, wie deutlich der Mann da geworden ist.
Ja, ich meine, das zeigt ja, was da gerade los ist bei der TSG.
Ja.
Ganz, ganz anders sieht es hier bei uns aus. Wir wollen eine kleine Expressfolge machen und zack, sind wieder fast 50 Minuten um. Die Zeit, sie fliegt. Aber sie fliegt zurecht. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben die English Week ganz gut aufgearbeitet. Da war viel drin, viel zu besprechen. Und eventuell sehen wir einige der Protagonisten bald nicht mehr, weil sie wegwechseln oder vielleicht ersetzt werden. Wir bleiben gespannt. Die Spiele am Wochenende werden wieder einiges hergeben. Und auch da sind wir natürlich dann zeitnah danach wieder für euch da. Danke sehr fürs Zuhören. Danke dir, Moritz, für deine Expertise. Und bis ganz, ganz bald. Ciao.
Danke auch dir, Anton. Danke euch fürs Zuhören. Und ich kann hier auf jeden Fall ganz klar mal versprechen, ich gehe nirgendwo hin. Ich bekenne mich zur Zwei-Mann-Mauer. Kicker Meets the Zone hat zwar angefragt, aber nein, ich bleibe treu. Das macht dir so viel Spaß. Wir bauen hier was auf zusammen und ich will sehen, wo es noch hingeht.
Das sind doch mal wunderschöne Worte zum Abschluss. Ich bleibe auch, zumindest über den Winter.
Macht's gut, Leute. Bis nächste Folge. Ciao. Ciao.
Folgt uns.